Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast heute ist die Medienwissenschaftlerin Linda Breitlauch, die 2007 Europas erste Professorin für Game Design wurde. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen, Herr Wies.
Es gibt ja viele Vorurteile und Klischees zum Thema Computerspiele. Vielleicht vorneweg, bevor ich in irgendeine Falle tapse heute Vormittag, welches Vorurteil nervt Sie am meisten?
Also im Grunde genommen, dass man Computerspiele nicht als Kultur und Kunst in der Gesellschaft so diskutiert, wie andere Medien diskutiert werden.
Und das sollte man auf jeden Fall aus Ihrer Sicht.
Ja, unbedingt. Also sie sind Kulturgut und sie sind auch sehr künstlerisch wertvoll. Natürlich nicht alle, gilt für andere Medien ganz genauso. Aber der Diskurs, der sollte eben auch tatsächlich auf diesem Niveau stattfinden.
Was sie aus Ihrer Sicht zum Kulturgut macht, darüber werden wir heute Vormittag sprechen. Und wir bemühen uns natürlich auch, das ein oder andere Vorurteil abzuräumen. Und ich bin natürlich auch gespannt, was Sie von Ihrer Arbeit als Game Designerin berichten werden. Game Design, da hat jetzt nicht jeder sofort eine Vorstellung. Was meint das genau?
Also im Prinzip bezeichnet das zum einen einen Beruf und zum anderen eine Tätigkeit, die mit der Gestaltung und Umsetzung von Computerspielen zu tun hat. Das fängt an mit der Geschichte, mit der Story, aber vor allen Dingen bezeichnet das sozusagen die gesamte Spielmechanik, also wie wird ein Spiel aufgebaut, welche Steuerung, welche Ingame-Mechanik und so weiter. Also eigentlich, wie funktioniert das Spiel insgesamt? Das wird festgelegt über sogenannte Game Design Documents. Das heißt, man beschreibt im Prinzip das Spiel wie in einem Drehbuch beim Film.
Könnte man da auch bitte von der Architektur eines Spiels sprechen?
Könnte man auch. Architektur verstehen wir natürlich im Zusammenhang mit Softwarearchitektur immer so ein bisschen technischer. Game Design meint tatsächlich eine Designdisziplin, die quasi alles festlegt. Also wie gesagt, fast wie in einem Drehbuch für einen Film, wie das Spiel umgesetzt wird. Aber verknüpft natürlich auch noch alle anderen Disziplinen. Also Programmierung ist natürlich auch ein gewisser Designbereich. Häufig wird auch die Konzeption, Art, Grafik und so weiter verstanden. Das heißt, es ist schon so eine Schlüsselposition, die alles auch ein bisschen miteinander verbinden muss. Also alles, was designt wird in einem Spiel, ganz egal aus welcher Fachrichtung das kommt, gehört im Prinzip zum Game Design.
Einer Ihrer Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind ja die sogenannten Serious Games. Was sind das für Spiele?
Ja, das sind im Grunde genommen Computerspiele, die jetzt nicht explizit oder zumindest nicht in erster Linie für den Unterhaltungsbereich entwickelt werden, sondern die sozusagen darüber hinaus noch ein anderes Anwendungsgebiet finden können oder sollen. Das gibt, also im Prinzip ist es eine Gattung, die sich insofern von Unterhaltungsspielen unterscheidet, dass sie eben sozusagen einen Mehrwert über das reine Spielen, die reine Unterhaltung hinaus bietet. Im Bereich Lernen zum Beispiel, im Bereich Kompetenzerwerb. Ganz großer Bereich und sehr spannender ist der Bereich Health Games, also Spiele für therapeutische Zwecke, die eingesetzt werden können, um motorische Fähigkeiten zu schulen oder in vielen anderen Bereichen auch, wo sie also eingesetzt werden, um tatsächlich therapeutische Wirkung zu entfalten.
Es zeigt sich ja auch eigentlich immer wieder auch in anderen Bereichen, dass Lernen und Spielen ganz gut zusammenpasst. Warum eigentlich?
In der Pädagogik ist das eigentlich längst bekannt, dass Spielen im Grunde genommen eine Tätigkeit ist, die man ausübt, also der Spieltrieb kommt eben daher, die man ausübt, damit man trainieren, einüben kann. Also alles, was man spielerisch macht, ist sozusagen etwas mit, man könnte sagen, es ist mit, die Lust am Lernen ist das Spielen. Und so ist es im Grunde genommen mit allen Spielen, ob das jetzt nun Brettspiele sind oder was auch immer. Das hat immer damit zu tun, dass es Spaß macht zu lernen. Ich muss die Regeln lernen, ich lerne besser zu werden. Ich habe einen gewissen Wettbewerbscharakter häufig dabei, indem ich natürlich versuchen will, besser zu sein. Und lernen wollen ist eine intrinsische Motivation beim Menschen und übers Spielen bildet sich diese intrinsische Motivation am Lernen am deutlichsten ab.
Aber wenn wir über Computerspiele sprechen, gibt es ja trotzdem Vorbehalte gegen diese Form des Lernens. Wie erklären Sie sich das?
Naja, die Vorbehalte richten sich ja häufig gegen reine Unterhaltungsspiele. Ich glaube nicht so sehr gegen Serious Games. Und es hat sich ja damit zu tun, dass es an einem Bildschirm stattfindet und gegen Bildschirmmedien gibt es ja immer noch Vorbehalte, die offensichtlich mit dem Bildschirm zu tun haben, gar nicht unbedingt mit dem Inhalt. Mhm. Denn es gibt ja eine sehr breite, also eine sehr große Bandbreite an Genres im Computerspielbereich, wo man eben alles findet, wo man künstlerische Spiele findet, wo man aber auch eben relativ banale Spiele findet, wenn man das vergleicht mit allen anderen Medien. Das ist genau dieselbe Bandbreite, die sich dort findet. Es ist zwar noch ein vergleichsweise junges Medium. Computerspiele gibt es erst seit circa 60 Jahren und im Vergleich zum Film über 100 Jahre, im Vergleich zum Buch und so weiter, ist es so gesehen halt noch ein junges Medium. Aber trotzdem hat es bereits eine unglaubliche Vielfalt an Genres und da muss man halt ein bisschen genauer hinschauen und die Kritik dann eben auch entsprechend an den einzelnen Titeln festmachen und nicht an dem gesamten Medium.
Was macht denn für Sie ein gutes Computerspiel aus?
Ich glaube, das kann man... Also natürlich habe ich auch meine gewissen Vorlieben. Ich spiele zwar alle Genres, das muss ich nicht nur, sondern das mache ich auch gerne. Manche liegen mir ein bisschen näher, Simulationen, Aufbausimulationen, Strategiespiele und so weiter. Aber was es letzten Endes ausmacht, ist natürlich, müsste sagen, tatsächlich ein gutes, durchdachtes, sinnvolles Game Design. Also sprich, wenn es einen gewissen Innovationscharakter hat auf der einen Seite, also wenn es etwas anders macht als andere und wenn es einfach gut designt ist. Das klingt jetzt ein bisschen einfach, man könnte das natürlich jetzt vertiefen.
Aufbausimulation muss man vielleicht auch nochmal sagen an der Stelle, sind Spiele, wo man dann zum Beispiel eigene Welten schafft?
Ja genau, also die eher, wir sprechen von Emergenz, die eher emergent sind, also die sich nicht linear durchspielen. Auch da gibt es natürlich ganz, ganz tolle Titel, die sich im Prinzip so spielen, dass man am Schluss das Gefühl hat, man hat einen Film gesehen. Aber diese emergenten Spiele, die lassen sich eben auf sehr unterschiedliche Weise lösen. Deswegen nennt man sie auch meistens Strategiespiele, weil man eben unterschiedliche Strategien einsetzen muss, um sie dann besser auf höherem Schwierigkeitsgrad oder was auch immer dann zu bestehen.
Das heißt, man gestaltet das Spiel quasi mit als Spielerin und Spieler.
Naja, das tut man eigentlich bei allen Spielen. Man ist ja immer irgendeine Form von Co-Autor bei einem Spiel. Es gibt aber tatsächlich viele Spiele, die eben eine lineare Story haben und man kann es eben im Prinzip nur so spielen, wie die Game Designer das dann eigentlich auch vorgesehen haben. Muss also rausfinden, wie ist jetzt der richtige Weg. Das tut sozusagen dem Spielspaß keinen Abbruch, das wollte ich damit gar nicht ausdrücken, sondern es ist halt relativ linear und es gibt eben Spiele, die eine, sagen wir mal, naja, die sehr viel offener sind in dem, wie es sich ausgestaltet, sodass jeder Spieler ein anderes Spielerlebnis haben kann.
Ist das vielleicht auch der Vorteil gegenüber dem Film, also weil es sich eben interaktiver nicht nur anfühlt, sondern auch darstellt, auch wenn es sich natürlich in dem Rahmen bewegt, den sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht hat?
Das sehe ich da durchaus. Also was so interessant, also das, was den Film zu einem einzigartigen zu einer einzigartigen Kunstform macht, nehmen wir von mir aus Schnitt, Ton, alles, was dann noch dazu gekommen ist, was im Prinzip auch Medien verwendet, die es vorher schon gegeben hat, aber eben in einer anderen Form kombiniert. So ist beim Computerspiel eben auch eine einzigartige Kunstform, dadurch, dass es eben interaktiv zugänglich ist und den Spieler, die Spielerin braucht, um sich zu entfalten.
Linda Breitlauch, wie Ihre Begeisterung für Computerspiele entstanden ist, darüber sprechen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ja so auch die Vorstellung, dass Ihr Arbeitsbereich möglicherweise eher von Männern geprägt ist und dass man da vielleicht als Frau einen schwierigeren Zugang hat. Haben Sie das so erlebt oder ist das tatsächlich auch nur ein Klischee?
Also ich persönlich habe das tatsächlich nicht erlebt. Als ich allerdings sozusagen mit der Branche erstmalig in Berührung kam, also mit Spielen kam ich schon sehr früh in Berührung, auch mit Computerspielen, aber mit der Branche selbst, vor gut 15 Jahren, da war es tatsächlich noch so, dass Frauen relativ unterrepräsentiert waren, sowohl als Spielerinnen als auch als Game Designerin, Programmiererin. Das hat sich inzwischen geändert. Man kann neuesten Studien zufolge von ungefähr 27% Anteil innerhalb der Branche sprechen, also Frauenanteil sozusagen. Spielerinnen gibt es viel mehr. Inzwischen sind es ungefähr 50-50. Also es teilt sich tatsächlich relativ paritätisch auf. Frauen spielen genauso wie Männer, Jungen genauso wie Mädchen.
Hat sich dann auch der Umgang mit Frauen in der Branche verändert?
Also es gibt da durchaus hier und da gelegentlich Vorwürfe, die tatsächlich gelegentlich auch zutreffen, zum Beispiel auf Konferenzen, dass man seltener Frauen auf dem Podium sieht, zum Beispiel auf Veranstaltungen, wo man relativ selten dann Frauen hört, die Laudatien halten. Das gibt es immer mal wieder, aber es gibt es auch genau umgekehrt.
2007 sind Sie ja dann die erste Professorin für Game Design geworden. Wie kam es dazu?
Ich hatte an der Filmhochschule studiert und mein Themengebiet war dort bereits so in den letzten Jahren, als ich mein Diplom gemacht habe, war das Thema schon Computerspiele und zwar der künstlerische Aspekt da drin und auch der Storytelling-Aspekt. Ich habe Dramaturgie und Drehbuch studiert und fand das interaktive Erzählen schon damals hochinteressant und sehr spannend. Und deswegen hatte ich mich darauf konzentriert, habe dann auch danach promoviert in diesem Bereich, also genau über dieses Thema auch. Und naja, dann war eine Professur in diesem Bereich ausgeschrieben, auf die ich mich dann beworben habe.
Storytelling müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erklären. Mhm. Also die Geschichte eines, die ein Spiel erzählt, worauf kommt es da an?
Ja, also auch da haben wir wieder sehr breit gefächerte Möglichkeiten. Also es gibt die stringent erzählten Geschichten sozusagen, die relativ linear sind in allen möglichen Bereichen. Ob das jetzt Action ist, ne? Bekannt ist ja Tomb Raider mit Lara Croft. Das sind so typische Adventure. Geschichten, die man häufig findet. Es gibt aber auch andere Erzählformen, die deutlich subtiler sind, wo man zum Beispiel vom sogenannten Environmental Storytelling spricht. Das heißt, man lässt auch die Umgebung erzählen. Das ist etwas, was im Computerspiel so ähnlich funktioniert tatsächlich wie im Theater. Wir haben im Prinzip eine Guckkastenbühne. In alle Richtungen können wir uns entfalten und die Kamera überall hinführen, vielleicht ein bisschen anders als beim Film, und uns selber umschauen und dadurch ganz andere Räume eröffnen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Man findet immer wieder ja, Erzählformen, die es eigentlich so zum Beispiel aus dem Theater bekannt sind. Die cineastische Ausgestaltung hat viele Ähnlichkeiten mit dem Film und doch sind die Zugänge wiederum häufig ganz anders. Also das ist sehr breit gefächert, aber es ist eben auch vom Zugang her nochmal ein ganz anderer, weil das läuft nicht einfach ab, sondern ich kann jederzeit anhalten, mich umschauen, meine eigene Erzählbühne sozusagen entwickeln.
Sie haben ja gerade gesagt, Ihre Begeisterung für Computerspiele, die war schon viel vorher da. Sie sind Jahrgang 1966. Was waren denn die ersten Computerspiele, die Sie gezockt haben?
Ja, mein allererstes war tatsächlich Space Invaders.
Das war ein sogenanntes Arcade-Spiel, ne, wo genau. Man mit kleinen, wo man eine außerirdischen Invasion abwehren musste und mit so kleinen Raumschiffen, glaube ich, auf Außerirdische geschossen hat. Ne?
Genau, es war eins der ersten Arcade-Spiele, die tatsächlich global relativ erfolgreich waren. Das war so in den 80er Jahren. Also angefangen hat es ja eigentlich mit Pong, das erste 1972, das erste Computerspiel, was tatsächlich kommerziell extrem erfolgreich war. Ich denke, Pong sagt wirklich jedem was. Ne?
So eine Art Tennis gewesen.
Prinzip, ne? Genau, so ein Tennis-Referenz. Multiplayer, könnte man sagen. Man hat es ja zu zweit gespielt. Und es war damals von Atari, das war der erste Blockbuster, könnte man sagen. Wenn sich das heute anschaut, es war tatsächlich ein sehr gutes Game Design, weil man hatte nicht sehr viele Möglichkeiten, das grafisch darzustellen oder auch auditiv gut darzustellen. Da fand man auch noch wirklich keine Erzählform. Das war jetzt ein reines Wettbewerbsspiel, aber es hat sehr viele Nachahmer gefunden. Ich glaube, das war in den 80er Jahren das am meisten geklonte Spiel, weil es eben so erfolgreich war. Und damit begann über viele Jahre so der Erfolg der Arcade-Games, als dann sozusagen die ersten Heimcomputer entwickelt wurden und die Zugänge eben anders waren als über Spielotheken. Haben sich auch andere Genres etabliert, zum Beispiel Erzählformen, also ganz einfache Text-Adventures mit später dann Grafik-Adventures und so weiter.
Haben Sie dann in Ihrer Anfangszeit, also die Computerspiele, tatsächlich in so Spielhallen auch gespielt oder war das schon bei Ihnen zu Hause, hatten Sie zu Hause da den Computer?
Ja, also später hatte ich dann natürlich auch hatten wir eine Konsole und einen Computer zu Hause. Die Anfangszeiten, da fand man tatsächlich diese Arcade-Hallen in Frankreich, wenn wir dort Urlaub gemacht haben im Sommer, waren die leicht zugänglich und da haben wir uns dann häufig aufgehalten.
Wie haben Ihre Eltern das gesehen?
Entspannt.
Sie kommen ja im Prinzip aus einem Medienbetrieb, ne? Ihr Vater hat eine Druckerei gehabt. Wurde auch so Ihr Interesse tatsächlich für Medien geweckt?
Ja, ich denke schon. Also ich finde alle Medienformate sehr, sehr spannend. Liebe alte Bücher, finde Druckmaschinen nach wie vor hochinteressant, bin gerne in Druckereien. Und eigentlich ist es wirklich ein bisschen lustig, dass ich sozusagen vom analogen Print zum digitalen, ja, Computerspiel bis hin zu VR, Augmented Reality, diese ganzen Technologien zu erleben. Das ist so dieser ganze transmediale Ansatz, wie man damit umgeht, wie man überhaupt mit Medien kommunizieren kann. Das ist in allen Medien spannend und jeder hat da eben so seine medienspezifische Eigenschaft.
Aber Sie haben dann doch erstmal Betriebswirtschaft studiert. Warum eigentlich?
Naja, das ist schon durchaus bodenständig, könnte man sagen. Und das hatte sich damals angeboten, weil ich auch einen kaufmännischen Beruf erlernt habe. In meinem ersten Studium sozusagen habe ich Betriebswirtschaft studiert, dabei aber gleichzeitig eine Ausbildung gemacht und in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe mich dann ein Jahr später umorientiert. Ich finde das aber überhaupt nicht verkehrt. Ich glaube, man kann ruhig mehrere Berufe lernen. Und heute kommt mir das sehr zugute, dass ich in diesem Bereich eine Menge gelernt habe über das Thema Kalkulation. Auch das ist ja etwas, was wichtig ist, wenn man Spiele entwickelt. Man muss sie auch kalkulieren können.
Klar, aber manchmal sagt man, okay, ich mache das jetzt, weil ich so vernünftig bin oder weil die Eltern das wollen oder so. Aber meine Leidenschaft ist eigentlich woanders und deshalb bin ich auch gewissermaßen unzufrieden erstmal. Aber das haben Sie so nicht empfunden.
Naja, es hat, glaube ich, es gibt immer Zeit für bestimmte Dinge und damals war das eben schon genau die richtige Entscheidung, die ich da getroffen habe, erstmal dieses duale Studium zu machen. Das ist auch etwas, wo ich heute sage, jemand, der dual studiert, da habe ich einen hohen Respekt davor, weil man kaum Urlaub hat oder Freizeit und ganz schön ranklotzen muss. Und letzten Endes kann das sein, dass man da eine Leidenschaft, was auch immer das ist, dann eben erst ein bisschen später entwickelt. Und ich kann nicht sagen, dass Betriebswirtschaft meine Leidenschaft war, aber es war auch nicht falsch, das zu machen. Ganz im Gegenteil, ich profitiere da heute noch sehr davon.
Heute lehren Sie an der Hochschule Trier im Fachbereich Gestaltung des Studiengangs Intermedia Design. Was lernen die Studierenden da?
Also es ist ein Studiengang, Intermedia Design meint, dass man sozusagen Design studiert erst einmal und noch gar nicht eine bestimmte Richtung, sondern erstmal Grundstudium. Wir machen tatsächlich das erste Jahr so eine Art Grundstudium, erstmal sämtliche Designgrundlagen kennenlernt und sich danach quasi spezialisiert in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben einen Filmbereich, wir haben einen Hypermedia-Bereich, Medienräume und eben auch Game Design. Und das heißt, dort entwickelt man einen Designschwerpunkt, aber aus dem Kontext transmedial, intermedial gedacht. Also so wie das sich eigentlich später in der Medienwelt auch abbildet. Man arbeitet heute eigentlich nicht mehr unbedingt in einer Werbeagentur und macht immer nur Print, sondern man macht auch andere Bereiche. Man macht mal einen Film, man macht mal eine Webseite und so weiter. Und das referenzierend, also gestalten mit digitalen Medien, sozusagen in den klassischen Designbereichen, erweitern wir noch mit einem künstlerischen Ansatz. Das heißt, wir wollen, dass unsere Studierenden auch experimentieren, sich auch wirklich mal mit Dingen beschäftigen, die vielleicht nicht so naheliegend sind. Also wirklich auch mal Installationen umsetzen oder andere künstlerische Ideen vervollständigen oder umsetzen, die, wie gesagt, nicht gleich so auf der Hand liegen. Und das ist eine Kombination, die letzten Endes Studierende anzieht, die sowohl im klassischen Designbereich als aber auch im innovativen Bereich arbeiten möchten.
Was müssen diese Studierenden mitbringen?
Na, im Grunde genommen eine Leidenschaft für Design. Und damit ist wirklich nicht gemeint klassische Zeichenmappe, auch wenn wir viele Bewerber haben, die genau das machen, sondern eher wirklich so ein Blickwinkel. Man könnte fast sagen, ich will mit Design die Welt ein bisschen besser machen.
Nun ist es ja mittlerweile so, dass auch nicht Ausgebildete komplexe Spielwelten bauen können mit Hilfe von sogenannten Editoren. Also einfach zu bedienen Programmen kann eigentlich erstmal jeder zu Game Designer, zu einem Game Designer werden. Erwächst da ihren Studierenden nicht eigentlich auch eine Konkurrenz?
Naja, also es gibt natürlich Tools, einfach zugängliche bis hin zu doch relativ komplexen Game Engines, für die man dann schon gewisse Programmierkenntnisse braucht. Unsere Studierenden sind keine Programmierer. Wir haben aber an der Hochschule Trier auch noch einen Programmierstudiengang. Und zwar war das sogar der erste in Deutschland an einer staatlichen Hochschule, die explizit Spieleprogrammierung angeboten haben. Wir sind ziemlich, also beide Studiengänge zusammengenommen, sind wir der größte Ausbildungsstandort in Deutschland in diesem Bereich. Und der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir interdisziplinäre Projekte machen können. Dadurch, dass wir eben den Programmierbereich haben. Und so können wir uns im Prinzip darauf konzentrieren, dass die Designer überwiegend Design, allerdings auch prototypisch auch mal was umsetzen können in eben einer solchen Game Engine. Während die Programmierer natürlich überwiegend das Programmiertechnische übernehmen. Das heißt, also im Grunde genommen ist es ähnlich wie beim Film. Man hat viel zugängliche Engines heute, mit denen man sich das auch tatsächlich selber beibringen kann, Spiele zu entwickeln. Aber sagen wir mal, im professionalisierten Bereich kommen sie mit den einfachen Editoren, wie sie es eben nannten, eigentlich nicht mehr klar. Da muss man wirklich dann schon mit professionellen Engines arbeiten.
Sie sind ja auch an der Entwicklung von Spielen beteiligt. Woran arbeiten Sie gerade?
Naja, überwiegend setzen wir natürlich Studentenprojekte um und unterstützen vor allen Dingen diese Entwicklungen. Wir sind ja jetzt auch auf der Gamescom mit einem Stand vertreten, mit 8 Teams insgesamt, davon sind die meisten tatsächlich aus Trier. Das sind allerdings schon Gründerteams, die sich also schon formiert haben als solche. Und Studentenprojekte stellen wir dort vor, insgesamt 15 Spieleprojekte insgesamt. Da unterstützen wir natürlich. Ich selber arbeite immer wieder gerne an Serious Games. Das ist etwas, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird in Deutschland, in der Branche. Verbindet man mit Serious Games immer etwas langweilige Spiele. Ich habe mir vorgenommen, Serious Games zu machen, die Spaß machen. Und das macht mir große Freude. Das sind auch zwar keine großen AAA-Titel logischerweise, sondern eher kleinere Titel, aber sehr spannende Ansätze.
AAA müssen wir gerade noch mal sagen, das sind so Richtig. Diese High-End-Games, die von den ganz großen Game-Publishern veröffentlicht werden.
Ja, im Filmbereich sagt man Blockbuster, ist im Prinzip dasselbe. Also wir reden da von Spielen, die also wirklich im Entwicklungsaufwand 10 Millionen, 50 Millionen vielleicht kosten. Solche Spiele werden in Deutschland eher selten entwickelt, sondern das sind Spiele, die üblicherweise dann aus den USA oder auch mal aus Asien kommen, also große Blockbuster-Titel. In Deutschland haben wir eine gute Indie-Szene, das sind aber dann ganz andere Budgets. Wir haben aber natürlich auch ein paar große Vertreter hier, ein paar große Studios und natürlich auch Publisher, sodass natürlich auch in Deutschland größere Titel entwickelt werden.
Darüber würde ich gerne nochmal gleich weiterreden, wie eigentlich der Stand ist, was Computerspiele Made in Germany betrifft. Linda Breitlauch ist unser Gast heute Vormittag. Sie haben es gerade angesprochen, ab morgen findet in Köln wieder die Gamescom statt, die weltweit größte Computerspielemesse, auch eigentlich so eine Art Leistungsschau. Nun haben Sie gesagt, ja, in Deutschland gibt es eigentlich ganz gut schon eine Indie-Szene. Aber wo steht Deutschland da insgesamt im internationalen Vergleich? Man hat ja doch so ein bisschen das Gefühl, so diese großen Spiele, die gezockt werden, die kommen dann eher von woanders her.
Ja, ist richtig. Also wir sind in Europa der größte Absatzmarkt für Computerspiele. Irgendwo bei 3,5 Milliarden Umsatz, allerdings nur bei 4% Entwicklermarkt sozusagen. Man spricht da vom sogenannten Heimatmarkt, also der Anteil der Entwicklungen in Deutschland, die an diesem Gesamtumsatz beteiligt sind, liegt aktuell bei ungefähr 4,2%. Das ist natürlich relativ wenig, auch wenn der deutsche Spielemarkt tatsächlich einen sehr hohen Exportanteil hat. Also sprich, was an Spielen, die hier entwickelt werden, auch ins Ausland exportiert werden. Das sind über 40%, 42 glaube ich. Das ist sehr viel, muss man sagen. Und insofern spricht es schon dafür, dass die deutsche Spieleszene, die Entwicklerszene schon sehr gut ist. Allerdings eben nicht mit den umsatzstarken Titeln aus dem Ausland mithalten kann. Also in der Regel jedenfalls nicht. Das heißt aber, es ist ja keine Frage der Qualität, sondern es ist eine Frage des Umsatzes und das macht vielen Entwicklerstudios schon durchaus ein bisschen zu schaffen, vor allem den angesprochenen Indie-Teams.
Und wenn es nicht an den Entwicklerinnen und Entwicklern liegt, liegt es dann an den Rahmenbedingungen oder woran?
Ja, es gibt sicher vielfältige Gründe, aber natürlich, es gibt in Deutschland jetzt erstmalig in diesem Jahr eine Förderung, also eine Bundesförderung vorher. Also in den letzten 10, 20 Jahren gab es eben nur hier und da Landesförderungen, die allerdings auch mehr und mehr aufgestockt wurden. Aber man hat es früher immer ganz gerne mit der Filmförderung verglichen. Da ist noch Aufholbedarf, Potenzial sozusagen, von den Summen her auch im Vergleich in anderen Ländern, Frankreich, also auch in europäischen Ländern, aber eben auch zum Beispiel Asien oder den USA, Kanada beispielsweise, da wird seit 20 Jahren schon gefördert und das sehr umfangreich, also sowohl als Kultur- als auch Standortförderung. Klar, gibt es natürlich in Europa ganz andere Rechtslagen, aber wenn man das vergleicht, da hat Deutschland schon Nachholbedarf und das merkt man in der Branche natürlich schon.
Wenn Sie Asien und die USA ansprechen, liegt es vielleicht auch daran, wie die Gesellschaft auf Computerspiele guckt?
Das ist sicher auch ein Grund, ja. Das ist gar keine Frage. Also ich glaube, das ist in anderen Ländern viel deutlicher, viel stärker. Zum einen als Kulturgut gesehen wird und insofern auch als unterstützenswert, als Kulturförderung. Und ja, also in Kanada war es natürlich ein ganz anderes Ding. Da hat man das als Standortförderung tatsächlich gesehen. Dem Tax-Break-Modelle gehabt, also Steuermodelle, die so in Europa gar nicht umsetzbar sind. Aber die Potenziale auch des Marktes hat man offensichtlich in anderen Ländern sehr viel früher erkannt und dann entsprechend auch unterstützt. Da ziehen wir jetzt nach in Deutschland und wir hoffen, dass die Wirkung natürlich dann auch nicht ausbleibt. Aber das muss man jetzt erstmal schauen.
Sie haben ja schon am Anfang der Sendung gesagt, Ihnen ist eigentlich wichtig, dass Computerspiele auch als Kulturgut begriffen werden. Ist das vielleicht letztlich auch eine Frage des Alters? Also, dass eine Generation, die jetzt ganz selbstständig oder selbstverständlich mit Computerspielen aufwächst, da ganz anders drauf blickt?
Das denke ich schon, dass das natürlich eine Generationenfrage ist. Trotzdem ist natürlich der Blickwinkel Kulturgut einer, den auch andere einnehmen können, die mit diesem Medium nicht aufgewachsen sind. Warum? Weil das so vielfältige Facetten hat. Also zum einen ist es natürlich für die Jugend, in Anführungszeichen, also der durchschnittliche Gamer, der ist so 35, 36 Jahre alt. Das ist jetzt gar nicht mehr
nicht
so jung.
Ganze Jugendlich, ne?
Genau, das ist gar nicht mehr so jung. Also das heißt, wir reden natürlich von einem so vielfältigen Potenzial, dass man ganz unterschiedliche Facetten betrachten sollte. Also Minecraft kennt inzwischen jeder. Ich glaube, alle Eltern kennen das Spiel Minecraft, wird inzwischen in Skandinavien in der Schule eingesetzt, auch in Deutschland. Wenn Lehrer das Potenzial dieses Spiels kennen, setzen sie das ein und tauschen ihre Erfahrungen in Facebook-Gruppen aus und bauen selber sozusagen pädagogische Konzepte drumherum.
Minecraft kann man trotzdem vielleicht nochmal kurz erklären. Mhm. Das ist ein Spiel, wo man im Prinzip aus Klötzchen eine Welt erschafft. Kann man das so vereinfacht sagen?
Also sehr vereinfacht kann man sagen, es ist im Prinzip eine große Lego-Spielwiese. Ja. Man kann darin alles nachbauen und es ist, glaube ich, auch so ziemlich alles nachgebaut worden, was es in der realen und in der fiktionalen Welt gibt. Aber es gibt natürlich noch Mechaniken, ne, die zum Beispiel Handwerken und so weiter betreffen.
Wenn wir bei dieser Vielfältigkeit sind, finde ich sehr interessant und Simulation. Sie haben auch ein Projekt, da geht es um die Smart City. Also wie werden wir in Zukunft leben? Was ist das für ein Projekt?
Ja, das sind so spannende Fragen gerade, wie werden wir in Zukunft leben und wie können wir mit Simulationen, sprich das Thema Smart City, was Sie gerade angesprochen haben, wie kann man mit Simulationen Welten schaffen, erst einmal in der Simulation, die eigentlich unheimlich komplex sind. Die Realität wird immer komplexer und für manche Menschen auch nicht mehr wirklich verständlich. Wie können wir sie so umsetzen, dass sie verständlich werden für jeden? Smart City ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was zum Beispiel eine Stadt alles an Netzen hat, wie alles miteinander verbunden ist, Wasser, Abwasser, Strom, WLAN und so weiter und so fort. Wie funktioniert das alles eigentlich miteinander und was hat denn das eigentlich mit meinem Leben zu tun, außer am Ende des Monats die Stromrechnung? Also im Hinblick zum Beispiel auf CO2-Ausstoß und so weiter. Wir haben so viele konkrete Probleme, über die wir alle sprechen, aber jeder sagt immer, ich kann ja selber gar nicht allzu viel tun. Das hängt oft damit zusammen, dass wir die Komplexität nicht verstehen. Und ein Beispiel ist eben ein solches wie dieses Smart City-Projekt, wo wir versuchen, Komplexität verständlich zu machen. Also wo es wirklich um die Themen Lernen in einer digitalen Welt geht. Wir übersetzen sozusagen die Komplexität der Realität in ein Spiel, um es zugänglicher, verständlicher und handhabbarer zu machen.
Computerspiele können helfen, Probleme zu lösen. Das sagt die Professorin für Game Design Linda Breitlauch. Haben Sie am Ende vielleicht noch eine Empfehlung für uns, welches Spiel Sie, wo Sie sagen, ja, also das wäre vielleicht, das sollte man sich mal angucken, wenn man jetzt Lust bekommen hat heute Vormittag?
Naja, es gibt wirklich furchtbar viele Spiele, die ich empfehlen könnte. Eins meiner Lieblingsspiele ist Portal. Ist schon relativ alt, ist aber ein sozusagen Pionier für das Thema Geschicklichkeitsspiele und kann eigentlich auch jeder spielen, der noch nie vorher Computerspiele gespielt hat. Ich würde empfehlen, wer kann, soll mal die Indie Arena Booth auf der Gamescom besuchen. Da gibt es viele tolle, kleine Perlen, die man anspielen kann. Ganz große Vielfalt, ganz großartiger Titel. Und wer gerne Stories mag, auch in diesem Bereich, ne, von bekannten und schon genannten Titeln, die Stories erzählen. Die ganze Tomb Raider-Serie, bis hin eben zu aktuellen Titeln in dem Bereich, die eben auch vorgestellt werden. Cyberpunk wird wahrscheinlich auf der Gamescom wieder gehypt werden. Aber
was ist das für ein Spiel, Cyberpunk?
Aber das ist jetzt, ja, das ist sozusagen ein Spiel, was aus dem polnischen Studio kommt, aus dem auch der bekannte Witcher-Titel kommt. Ist auch ein großartiges Spiel, was man sehr empfehlen kann. Und das wurde im letzten Jahr schon vorgestellt. Aber das ist, glaube ich, eher was für Hardcore-Gamer. Das heißt, und nicht auch unbedingt so einstiegsfreundlich.
Okay, es das heißt ja auch, für jeden gibt es eigentlich das richtige Spiel, ne?
Das richtige Spiele-Genre wahrscheinlich, genau. Man spricht häufig von Spielertypen, aber auch von unterschiedlichen Zielgruppen. Muss man ausprobieren, unglaublich vielfältiges Medium. Und ganz sicher findet jeder dort seine Nische.
Linda Breitlauch, vielen Dank, dass Sie uns Lust gemacht haben auf Spielen und dass Sie heute Vormittag hier gewesen sind. Vielen Dank für das Gespräch.